Und ich bin dann dran und dann hat man zu mir gesagt, Frau Beck, es tut mir leid, aber ich muss Ihnen mitteilen, Ihr Mann hat es nicht geschafft.
Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Katja Beck. Mit 33 Jahren wird Katja Witwe und damit alleinerziehende Mutter von 5 kleinen Kindern. Eine Sepsis, fälschlicherweise als Erkältung deklariert, nimmt Katja zwar den Ehemann, nicht aber den Lebenswillen und den Mut für das, was dann folgt. Ausgerechnet der Notfallsanitäter, der regelmäßig für Einsätze wegen Katjas behinderter Tochter vorbeikommt, wird zur Schicksalsbegegnung. Zunächst gibt es innere Widerstände, aber die beiden werden ein Paar. So wagt Katja Beck Monate nach dem Tod ihres Mannes den Schritt in ihr neues Leben mit mittlerweile 3 weiteren Kindern. Erstmal herzlich willkommen, Frau Beck.
Ja, schönen guten Tag. Hallo.
Hallo. Frau Beck, ich habe jetzt mittlerweile 8 Kinder gezählt, das ist richtig.
Ne? Das
also
stimmt
5
so,
plus
genau.
3. Und ist es richtig, dass Sie sich früher gar nicht vorstellen konnten, Mutter zu werden?
Ja, das stimmt tatsächlich. Also es war jetzt nicht unbedingt auf meiner Planung so groß gestanden.
Ja.
Ja.
Und dann haben Sie aber Ihren ersten Mann Jochen kennengelernt. Ne? Da waren Sie 17. 5 Jahre später sind Sie dann ein Paar geworden. Was war er denn für ein Typ? Wie würden Sie ihn beschreiben, den Jochen?
Oh, er war immer so ein total durch und durch positiver Mensch und hat auch immer gute Laune. Und egal, was einem irgendwie auch mal vielleicht einen Tag hätte verderben können, das war beim Jochen einfach nicht der Fall. Mhm. Und damit hat er auch einen mitgerissen.
Ist das auch das, was Sie geliebt haben so an ihm, seine positive Grundhaltung zum Leben sozusagen?
Ja, auch. Mhm. Wobei er mir damals auch hin und wieder schon auch ein bisschen anstrengend war mit diesem durch und durch Positiven. Mhm. Also es gab für mich tatsächlich Situationen, wo ich immer so dachte, nee, das kann man jetzt nicht positiv sehen. Ja, aber ja, ich bin schon immer eher die quirlige, unruhigere Person gewesen und bin es heute noch. Und das war so dieser Ruhepol, dieser Fels in der Brandung auch. Ja.
Manchmal ist es ja auch nicht schlecht, wenn man ein bisschen unterschiedlich ist. Ne? Dann ergänzen sich Partner ja auch. Ne?
Genau,
Ja, nun waren Sie ja eine Frau, die nicht unbedingt Kinder in ihrer Lebensplanung hatte, wie Sie gerade gesagt haben. Wie hat sich das denn verändert?
Ich glaube, das kam tatsächlich dann durch die Beziehung mit dem Jochen. Er ist in so einem klassischen Familiengefüge aufgewachsen mit 2 Schwestern, mit Mama und Papa und dann auch noch Landwirtschaft im Nebenerwerb, wo dann einfach viel sich innerhalb der Familie abgespielt hat. Und daran habe ich, glaube ich, schon auch Gefallen gefunden. Und dadurch, dass der Jochen 7 Jahre älter war als ich, war das für ihn auch irgendwie schon immer in seiner Lebensplanung. Und als wir dann zusammenkamen, kam es doch relativ schnell auf, dass er einfach diesen Wunsch hat.
Und Sie konnten sich das Leben so auch vorstellen, ne? So wie Sie hatten Gefallen gefunden an der Vorstellung.
Genau, ja.
Sie haben ja dann auch zunächst 2 Söhne bekommen, dann eine Tochter, die mit einer Behinderung zur Welt gekommen ist.
Ja.
Wodurch ist dann der Wunsch entstanden zu sagen, ach, wir möchten noch ein Geschwisterchen für die 3?
Das war tatsächlich eher erstmal ein bisschen schwieriger, weil ich mit der Behinderung von unserer Tochter erstmal gar nicht klar kam. Es war auch immer so dieses, ja, man hat sich ja so dieses typische Bild, 3 Kinder, weil wo dann die Schwangerschaft wieder war mit dem 3. Kind. Es war auch immer so dann diese Bilderbuchvorstellung. Und wo dann aber irgendwie nach und nach dann rauskam, okay, es ist leider nicht ganz gesund. Und im Laufe der Entwicklung sich dann auch diese Behinderung mehr und mehr gezeigt hat, bin ich dann tatsächlich erstmal auch so ein bisschen abgestürzt, weil ich damit gar nicht wirklich umgehen konnte.
Und war dann Jochen auch wieder da sozusagen und stand?
Ja, ja, also tatsächlich, er hat mir da oft rausgeholfen aus meinen kleinen schwarzen Löchern. Und für ihn war es aber einen ganz anderen Blick auf unsere Tochter. Für ihn war es einfach seine Tochter, Punkt. Und die macht ihren Weg. Sie entwickelt sich, wie es halt für sie vorgesehen ist, sage ich mal. Mhm. Und für mich war diese Trauer um diese gesunde Tochter, die ich ja nie hatte, die war so immens groß, dass das schon auch immer wieder zu schwierigen Phasen zwischen uns geführt hat, aber er mir immer die Hand gereicht hat.
Und der Gedanke, dann noch ein Geschwisterchen zu bekommen, wie ist der dann entstanden?
Da war der Jochen der Federführende, weil er dann irgendwie dann auch so diesen Gedanken hat, es könnte mir helfen. Und auch unsere Tochter, weil ich wirklich wie so, ich hatte sie total im Blick. Ich habe quasi tagtäglich drauf gewartet, dass sie jetzt doch irgendwie eine Entwicklung mal zeigt. Und sie ist in dem Alter, sie müsste sich drehen, sie müsste mich anschauen, sie müsste greifen. Also ich war da sehr, sehr fokussiert auf sie. Und ich glaube, er hatte dann auch irgendwann diesen Gedanken, es könnte gut tun und helfen, dass sie so ein bisschen aus meinem Fokus rausrückt und vielleicht aber auch sie jemand hat, sich dran zu orientieren, vielleicht mitzumachen, nachzuahmen in der Entwicklung.
Und hat das funktioniert, so wie er sich das gedacht hat?
Es hat dann, unterm Strich hat es funktioniert, wobei die vierte Schwangerschaft für mich erstmal mit einem kleinen Schock losging, weil es waren Zwillinge.
Ja, okay. Und wenn Sie so diese siebenköpfige Familie sehen, war es weiter so, dass sie die Beziehung auch getragen hat? Hat das mit Ihnen und Jochen weiter auch gut harmoniert und funktioniert?
Es hat dann mit der Geburt der Zwillinge wieder besser funktioniert, weil ich einfach auch wieder mehr ich selber war und auch aus meinen schwarzen Löchern wieder rauskam. Und ich war da auch stolz unterwegs als Fünffachmutter und stolz auf meine behinderte Tochter. Und das hätte ich bis dahin nie zeigen können. Und das hat uns als Paar auch natürlich wieder geholfen.
So, genau. Damit ich mir das vorstellen kann, Sie haben ja auch in einem Dorf gelebt. Ne? Beschreiben Sie das mal, wie eingebunden waren Sie beide da?
Also der Jochen war da in der Landwirtschaft im Nebenerwerb, dann natürlich mit den anderen Landwirten im Kontakt, im Austausch. Man kennt sich, der Ort hat nicht mehr wie 600 Einwohner. Wir haben dann mittendrin auch in so einem alten Bauernhaus gelebt und man kannte sich einfach auch dann durch Schule und Kindergarten mit den Kindern.
Also Anschluss hat man genug, ja, genau.
Genau.
Und man kennt sich durch diverse Zusammenhänge. Hatten Sie und Jochen denn auch Pläne oder sollte es jetzt erstmal so weitergehen?
Nein, wir hatten tatsächlich Pläne, dass wir unsere wohnliche Situation verändern und zwar anpassen an die unserer behinderten Tochter. Weil in einem alten Bauernhaus ist es schwierig, das behindertengerecht hinzubekommen. Da war tatsächlich der Plan, dass wir einen Neubau machen.
Mhm. Anfang 2018 ist Jochen dann erkrankt. Was hatte er für Symptome?
Die ganz normale, klassischen Grippesymptome, Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit, dann auch mal mit Temperatur, mit Fieber. Und es ging dann ungefähr 5-6 Tage. Er war dann auch beim Arzt, hatte dann auch ein Antibiotika übers Wochenende bekommen, das er auch genommen hat. Und dann ging es ihm eigentlich erstmal wieder gut. Oder viel besser und dann auch so gut, dass er gemeint hat, auf Ende der Woche, er war halt so pflichtbewusst, auch wieder arbeiten zu gehen.
Mhm. Und wie ging es dann weiter? Also so wie ich das verstehe, war ja eigentlich die Tendenz, das wird schon wieder. Es ist eine Grippe, aber er erholt sich, es geht ihm besser. Wann haben Sie angefangen, sich Sorgen zu machen?
Es war ein Donnerstag, da an dem Tag wollte er eigentlich wieder zur Spätschicht gehen und ich hatte morgens die Kinder fertig gemacht und zur Schule rausgelassen und die behinderte Tochter kam in den Kindergarten, war dann auch schon weg und dann bin ich ins Einkaufen gefahren. Ich hatte den Jochen an dem Morgen allerdings noch nicht gesehen und die Zwillinge haben auch noch geschlafen. Aber das war bei uns oft so, dass ich gleich morgens dann gestartet bin ins Einkaufen, dass der Wocheneinkauf bei Zeit erledigt ist und ich bei Zeit zurück bin. Mhm. Also das war noch alles normal und als ich dann aber nach Hause kam, habe ich ihm schon angesehen, dass es ihm einfach nicht gut geht.
Und dann ist er zu Hause geblieben, nehme ich an?
Genau, ja. Er ist dann nochmal zum Arzt, weil ihm das auch irgendwie ein bisschen komisch vorkam und die haben ihn auch noch drangenommen und untersucht und nachmittags war es dann so, dass er wie so einen Schüttelfrostanfall hatte. Ja. Und da hatte ich dann auch nochmal mit dem Arzt telefoniert, der war aber, möchte ich mal sagen, jetzt nicht gerade ganz so nett, aber es war die Hochzeit von Influenza. Da gab es wahrscheinlich viele Anrufe, viele Grippesymptome und er hat mich dann so ein bisschen, ja, ein bisschen barsch abgetan. Wenn ich meines wäre so schlimm, soll ich doch ins Krankenhaus fahren. Ich habe dann Fieber gemessen, weil er immer gesagt hat, ihm ist so kalt, aber er war richtig, ja, so schweißgebadet. Und dann ist mir ganz komisch geworden, weil er nur noch 32,7 Körpertemperatur hatte.
Das ist heftig. Das war bestimmt ein Schock. Wie war das denn dann im Krankenhaus? War dann schnell klar, er ist in Lebensgefahr?
Es war so, dass er im ersten Krankenhaus, wie wir ankamen, sag ich zu ihm im Aufzug, alles gut, ich bin da. Und dann sagt er zu mir, wer ich denn sei. Und da war dann klar, er muss in ein nächstgrößeres Krankenhaus, weil die Werte absolut entgleist sind. Das waren ganz hohe Entzündungswerte und er war auch kaum ansprechbar und er muss einfach gleich weiter.
Hatten Sie denn bis zuletzt, obwohl es sich so immer weiter dramatisiert hat, denn die Hoffnung und den Glauben, das wird schon wieder?
Ich habe tatsächlich mich daran geklammert, dass das nicht sein kann, dass jemand mit 40 und mit 5 kleinen Kindern jetzt einfach geht. Und hatte auch immer dieses, auf der einen Seite immer den Gedanken, ich bin so gespannt, was er mir im Nachhinein erzählt, was hat er denn in dem Koma mitbekommen, weil ja, die Hoffnung schon da war, er kommt aus dieser Nummer gut raus. Aber es gab auch einen Moment an diesem, es war ja dann ein Freitag, an diesem Freitagabend, wo ich da stand auf dem Krankenhausflur und zu meiner Freundin gesagt habe, ich wollte noch nicht Witwe werden. Und in dem Moment, wo ich das gesagt habe, habe ich das auch gespürt.
Wahnsinn, ne? Da war auf einmal eine Art Intuition da, es kann auch schlecht ausgehen.
Ja. Und es war aber irgendwie auch alles gar nicht so richtig greifbar in den Momenten, weil es war kein Unfall, es ging ihm doch noch gut, wir haben doch erst noch miteinander gelacht und warum geht's jetzt gerade um Leben und Tod?
Und in welcher Situation haben Sie dann erfahren, dass es keine Hoffnung mehr gibt?
Er wurde ja dann nochmal weiter verlegt, weil es darum ging, er braucht ein Spenderorgan. Man hat dann festgestellt, die Sepsis kommt durch eine zerstörte Leber. Wobei nicht klar ist, warum die zerstört ist und auch so schnell kaputt ging quasi. Und dann sind wir Samstag nachts nach Hause gefahren und ich hatte dann meine Mutter und meine Schwester für die 5 Kinder bei mir zu Hause und wir haben dann eigentlich alle geschlafen, bis auf ich. Und um 2.30 Uhr hat eine meiner Zwillinge ganz laut geschrien. Das dachte ich noch, das ist wie so ein Nachtschreck. Sie wollte auch nichts, sie wollte nicht essen, nicht trinken, kein Schnulli. Sie hat einfach 5 Minuten geschrien und dann hat sie sich wieder hingelegt und weitergeschlafen. Und als kurz nach 4 mein Handy geklingelt hat, habe ich so gedacht, ich gehe jetzt nicht dran, weil wenn ich es nicht höre, dann stimmt's auch nicht. Ich wusste dann, warum es klingelt.
Und? Ja. Sind Sie dann doch rangegangen oder?
Ich bin dann doch rangegangen, weil ich dann irgendwie so dachte, na, die wecken mir das ganze Haus. Weil das Handy war ja laut und nicht lautlos. Und ich bin dann dran und dann hat man zu mir gesagt, Frau Beck, es tut mir leid, aber ich muss Ihnen mitteilen, Ihr Mann hat es nicht geschafft.
Hatten Sie und Jochen eigentlich jemals darüber geredet? Ich meine, Sie waren ja jung, aber hatten Sie jemals darüber geredet, was sein könnte, wenn einer von Ihnen nicht mehr da ist?
Wir hatten nur mal drüber geredet, was ist, wenn ich nicht mehr da bin? Ich hatte das irgendwann mal so als Thema ein bisschen, dass ich zu ihm gesagt habe, wenn irgendwie was passiert und ich bin damit da, guck, dass du dir Hilfe holst, werd bitte glücklich und schau, dass es den Kindern gut geht. Und ja, wie er so war, ja, du wirst doch nicht gehen und was soll denn das und überhaupt und so. Aber ansonsten haben wir nie drüber geredet, nein. Und das ist dann auch, im ersten Moment, da kommen so viele Fragen und ich stand nur da und dachte, weiß ich auch nicht. Organspende, weiß ich nicht. Was im Nachhinein dann auch wieder der Anruf kam aus der Klinik, es geht gar nicht wegen der Sepsis, aber ich hatte erst diese Frage tatsächlich. Oder aus ging ja schon los, bestatten. Wie, wo? Also es waren Fragen, darüber haben wir uns nie ausgetauscht.
Aber Sie haben dann auch erst im Nachhinein erfahren, was es eigentlich war. Woran ist Ihr Mann denn jetzt genau verstorben? Eine Sepsis, die zu spät erkannt wurde? Oder?
Also es ist einfach so, dass er durch irgendwelche, also es wird vermutet, sein Immunsystem war ja geschwächt durch diese Erkältung, die er ja tatsächlich 2 Wochen vorher schon hatte. Dann hat er gewisse Medikamente genommen, auch ein Antibiotika, was er zwar schon öfters hatte, aber man kann wohl auch nicht ausschließen, dass das vielleicht irgendwie Wechselwirkung gegeben hat oder ich kann es nicht immer ganz genau wiedergeben. Oder dass der Körper irgendwelche Antikörper aufgebaut hatte über die Jahre und da dann das Problem bekommen hat. Also es ist ein Zusammenspiel sehr wahrscheinlich von mehrem gewesen, was dann auf die Leber ging und die Leber dadurch zerstört hat. Und dadurch gab es dann diese Blutvergiftung, die man halt auch nicht gleich erkannt hat. Und man musste dann eine, ja, sozusagen eine Blutwäsche machen, um die Leber zu entlasten. Und als das schon fast zu Ende war, kam es zum Herz-Kreislauf-Zusammenbruch.
Ich meine, Sie haben ja gesagt, das ganze Dorf war da sozusagen, ne? Sprichwörtlich, ja. Alle haben geholfen, es wurden Pläne gemacht, sie wurden gestützt. Ist es richtig, dass es da auch einen Ort gab, eine Bank, die Ihnen in dieser Trauerphase sehr wichtig geworden ist?
Ja, mein Bänkle. Ja, tatsächlich. Wir wohnen, wie gesagt, mitten in einem kleinen Ort. Da ist nicht so viel los am Abend. Dadurch, dass es aber so ein Bauernhaus war mit kleineren Fenstern, mir war das immer zu eng und zu, ich musste Leben sehen. Und ich habe dann angefangen, abends immer draußen hinzusitzen. Und ich hatte keine Bank. Ich saß dann quasi auf dem Absatz an der Haustür. Und es war immer irgendjemand da, eine Freundin, meine Schwester, eine andere Freundin, mein Papa kam einmal die Woche und das wurde dann so eine Zeit lang so ein Treff im Ort, da kam dann aus der Nachbarschaft mal der dazu und mal der dazu und wir waren da so ein Mix im Alter zwischen 18 bis 65 und das hat mir sehr, sehr geholfen,
Finanziell ging es Ihnen zum Glück auch gut, also Sie mussten sich jetzt keine akuten Sorgen machen, weil da auch vorgesorgt war.
Und, Gott sei Dank, ja.
Ja, und ich habe es am Anfang schon angedeutet, es gab dann einen Notfallsanitäter, der Ihnen begegnet ist. Erzählen Sie mal, wann haben Sie ihn so zum ersten Mal bewusst wahrgenommen?
Zum ersten Mal bewusst wahrgenommen habe ich ihn Ende Juni, als ich mit meinem Ältesten im Krankenhaus war, sonntags nach dem Fußballspiel zum Röntgen. Es ist so, dass ich dann erst, also wir waren im Behandlungszimmer an offener Türen, haben auf den Arzt gewartet und dieser besagte Notfallsanitäter ist da an der Tür vorbeigelaufen und ich dachte nur, ich kenne den und es ist der erste Mensch von diesen ganzen Ersthelfern, dem ich stellvertretend einfach mal Danke sagen kann. Und er lief da Ende Juni vorbei und ich dachte, der war dabei. Ich habe zwar kein Bild vor Augen, bis heute nicht. Aber ich wusste irgendwie, der war dabei und dann habe ich ihn angesprochen.
Und dann hat sich der Kontakt langsam entwickelt. Haben Sie sich dann irgendwann auch mal getroffen? Wie ist es dazu gekommen? Also war da gleich auch eine Sympathie da, als Sie dachten, der war dabei?
Es war so, dass wir uns da dann, wir waren zwei völlig Fremde und sind uns da dann einfach kurz in die Arme gefallen und haben uns einfach mal kurz gedrückt, weil er erleichtert war zu sehen, dass es uns so weit gut geht und ich einfach nur dankbar war und froh war, dieses Danke mal loszuwerden. Und dann haben wir sehr schnell auch gemerkt, dass wir eine gute Wellenlänge haben und einfach auch so das Interesse, uns über diese Situation auszutauschen. Er wollte gerne wissen, was war denn im Vorfeld, dass es eben zu diesem Verlauf kam, war auch daran interessiert, wie geht's uns heute. Es hat mit seiner eigenen Vergangenheit zu tun, weil er auch schon gewisse Schicksalsschläge selber erleben musste. Und für mich war es einfach so, ich habe ja mit jedem drüber geredet. Für mich war das so eine Therapie. Ich habe das jedem erzählt, ob er es hören wollte oder nicht. Und war da dann auch offen dafür. Und dann haben wir uns da auch mal getroffen, um darüber zu reden.
Und in welcher Situation haben Sie dann gespürt, dass da ja Sympathie ist, die tiefer geht als so bei einer flüchtigen Bekanntschaft?
Und es hat dann nochmal gedauert. Also es war, dass wir zwischenzeitlich den Kontakt dann wieder nicht verloren hatten, aber einfach keinen Kontakt hatten. Weil nach dem ersten Austausch, jeder hatte ja auch sein Leben. Und dann hat man sich aber aufgrund meiner behinderten Tochter, die leider auch in diesem Jahr angefangen hat, körperlich medizinische Notfälle zu bekommen, habe ich dann wieder öfters angerufen bei 112 und so kam er dann wieder in mein Leben. Und dann hatte man da dann auch wieder Kontakt, wurde danach gefragt, wie geht's ihr denn, wird sie wieder entlassen? Und dann hat sich das irgendwann so eine kleine Schreiberei entwickelt. Und dann merkt man irgendwann, ich fange an zu warten, dass er sich meldet. Und das war dann ja schon so im Spätherbst, im, ja, Richtung Winter. Und das war dann aber auch erstmal nicht unbedingt einfach nur, oh, schönes Gefühl, sondern wie kann das sein? Darf das sein?
Und weil sie ja noch mitten im Trauerprozess waren, sozusagen, in der Trauer. Und
genau, und ich hätte ja auch nie gedacht, dass mich das nochmal, vor allem nicht so schnell nochmal trifft.
Haben Sie das schon auch gespürt im Dorf? Also das ganze Dorf war da, ne? Weil viele kannten ja auch Jochen. Und haben Sie auch eine Erwartung gespürt, dass eine Witwe schwarz trägt, dass sie das sogenannte Trauerjahr einhält und so, all das?
Also ich war schon der Mittelpunkt. Das habe ich schon gespürt und das hat man dann auch so gehört, weil dann irgendjemand hat ja immer was über mich gehört und hat und irgendjemand hat es mir dann auch erzählt. Also ich habe tatsächlich, ich konnte nichts Helleres tragen. Ich habe tatsächlich erstmal nur schwarz getragen. Und als ich dann irgendwann angefangen habe, hellgraue Schuhe zu tragen, ist das aufgefallen.
Ah ja, okay.
Also deswegen sage ich, es war schon so, dass man auf mich geschaut hat, ja.
Und jetzt stelle ich mir vor, Sie lernen, Marek heißt er ja, ne? Sie lernen Marek näher kennen und wollen sich treffen. Wo machen Sie das denn dann? Also wenn Sie so unter Beobachtung stehen, wie haben Sie sich überhaupt getroffen?
Ja, das war dann schon durch Telefonate viel und wenn wir uns getroffen haben, dann an einem neutralen öffentlichen Ort und mal auf einen Kaffee, weil es ja auch ganz lang wirklich auch erstmal so war, nee, nur als gute Bekanntschaft, guten Freund, alles andere darf nicht und möchte ich jetzt gerade auch nicht, weil wegen dem Trauerjahr und es sind ja auch die Kinder, wie reagieren meine Jungs und solche Geschichten. Ja, und es war dann Ende des Jahres, wo wir dann mal gesagt haben, okay, kommst bei mir zu Hause vorbei, wenn die Kinder schlafen. Und ich meine, im Winter wird es bei Zeit dunkel. Und aber bitte hinten parken und nicht vorne an der Straße.
Okay. Ja, weil das Dorf wird sonst irgendwie reden, ne?
Ja, und mir ging es da dann auch wieder um diesen Punkt. Ich habe eine Schwiegermama, die heute noch für uns da ist und viel bei uns ist. Sie hat ja ihren Sohn verloren. Und für mich war auch klar, wenn sie was erfährt, weil ich vielleicht wirklich eine neue Partnerschaft eingehe, dann von mir und nicht von irgendjemand aus dem Ort.
Und haben Sie es ihr dann auch erzählt, als es soweit war?
Ja, mit Schützenhilfe von meiner Haushaltshilfe.
Okay.
Ja,
Sind Sie zusammen dorthin oder wie?
Nee, es hat sich ja alles bei uns abgespielt. Aber meine Schwiegermutter war jeden Tag bei uns und hat viel sich auch an die Zwillingsmädels geklammert, ist viel spazieren gegangen. Es hat mir geholfen, es hat ihr geholfen. Und dadurch war das dann schon bei uns zu Hause. Aber es war schon so, dass ich meine Haushaltshilfe gebeten habe, dass sie sich mit dazu setzt, weil die haben alle einen super Draht miteinander. Und ich habe irgendwie einfach so ein bisschen die mentale Unterstützung gebraucht. So dieses, ich sag mal bildlich gesprochen, dieses Händchen halten.
Verstehe. Und wie hat Ihre Schwiegermutter denn reagiert?
Ich habe die beste Schwiegermama, muss ich wirklich sagen. Also sie guckt mich an und ich glaube, sie war schon erst mal so kurz, jetzt schon oder so. Aber sie hat mit den Worten reagiert, ja, okay. Es war klar, du bist noch so jung, es war klar, dass du nicht für immer alleine bleibst.
Da ist ein Stein erstmal vom Herzen gefallen, kann ich mir vorstellen.
Ja.
Ne? Weil das war ja schon wichtig. Sind Sie dann auch raus? Also sind Sie und Marek dann auch, haben Sie sich gezeigt dann? Konnte er dann vor dem Haus parken sozusagen?
Ja, im neuen Jahr durfte er dann vor dem Haus auch parken. Genau, ja. Doch so peu à peu ist dann auch das langsam mit, dass er dann auch sich gezeigt hat. Und ich meine, ich glaube, es ging aber auch schneller durch den Ort, wie man uns gesehen hat zusammen.
Und wie waren die Reaktionen im Dorf?
Es ist ja immer so, oder es ist oftmals ja so, die einen ansprechen, die sagen dann entweder, ja, finde ich gut, freut mich für dich, oder ah, ging aber schnell. Aber wirklich so Kritiken, die habe ich nur hintenrum mitbekommen.
Mhm. Aber Sie hatten nicht das Gefühl, dass das jetzt ein Spießrutenlauf ist oder sowas, oder doch?
Nee, wo es raus war, hatte ich das nicht mehr, nein.
Mhm. Wir haben jetzt noch gar nicht über die Kinder geredet. Ich meine, das war für Sie schlimm, für Ihre Schwiegermutter schlimm. Wie war das für Ihre Kinder, als Marek dann in ihr Leben kam?
Also für die Zwillinge war es schon so, wow, da ist hier einer, der schaut mit uns Buch, der spielt mit uns. Mhm. Und für die Jungs war es am Anfang, glaube ich, schon ein bisschen, ja, was sollen sie da jetzt mit anfangen im ersten Moment, glaube ich. Sie waren 6 und 8. Und dann war es einfach auch so, ich habe ihn ja als Freund vorgestellt und ich habe ja nicht gesagt, das ist euer neuer Papa oder so, das will ich ja auch nicht und das wollten die Jungs ja auch nicht, die haben ja ihren Papa und die haben sich dann so ein bisschen über die PlayStation so angefreundet und sind so in die Interaktion erstmal gekommen, so ganz, ja, unkonventionell, sag ich mal, und einfach aus so in dem Tempo, wie die Kinder das auch zulassen konnten und wollten.
Und das Verhältnis zur Schwiegermutter war gut, das haben Sie ja gesagt.
Ja.
Wie war das denn? Irgendwann war für Sie beide ja klar, Sie möchten noch mal ein Kind, gemeinsam. Ja? War das plötzlich da oder... Wer hatte den Wunsch? Wurde der von Ihnen aufgebracht oder von ihm?
Ja, das ist eine gute Frage. Wer hatte den zuerst? Es kam, glaube ich, so mit der Zeit. Er ist dann irgendwann auch bei uns eingezogen. Und es war auch so, dass dieses Vorhaben, was schon mal angedacht war mit dem Jochen, aufgrund, dass er wirklich toll für uns vorgesorgt hat, was ich so auch nicht wusste, konnte ich es tatsächlich auch realisieren und umsetzen mit dem Neubau. Und da war mir auch Marek eine große Hilfe und Stütze, weil ein Hausbau ist schon nochmal so ein Projekt. Mhm. Und wir haben dann zu dem Zeitpunkt auch zusammen gewohnt und irgendwie kam dann schon auf, irgendwie ist man ja familienähnlich zusammen und es ist eigentlich komplett und irgendwie haben wir doch gemerkt, zwischen uns fehlt dann doch irgendwie so noch dieses gemeinsame Kind.
Mhm.
Aber von wem das jetzt in erster Linie kam, ich weiß gar nicht, ob es da wirklich einer gab oder ob sich das nicht so parallel einfach entwickelt hat.
Und Tatsache ist ja, bei einem sollte es nicht bleiben.
Ja, ne? Dass es 3 werden, war aber auch nicht der Plan. Wir haben dann einfach beschlossen, was mehr von mir so kam, dass die Velo auch nicht alleine bleiben soll als gemeinsames Kind. Und dann war die Überraschung und aber auch der Schock, ehrlich gesagt, sehr groß, dass das zweite Kind auch nochmal doppelt kam.
Und da waren es 8.
Und dann waren es 8, genau, weil die Jüngsten jetzt auch nochmal Zwillinge sind.
Mhm. Und man muss dazu sagen, Marek hat auch schon 5 eigene Kinder und 4 sind davon zwar schon erwachsen, aber insgesamt sind sie dann also eine große Familie mit 13 Kindern.
Wenn wir alle zusammenzählen, kommen wir tatsächlich auf 13 Kindern, genau.
Und wie ist so das Verhältnis Ihrer Schwiegermutter? Man muss immer, ich muss mir immer wieder auch sagen, ne, sie hat ihren Sohn verloren.
Ja.
Ne? Das ist ja auch ein Riesenschlag.
Ja.
So wie es ihr Leben ja total verändert hat, hat es ja ihr Leben auch verändert, weil das ist ja das Letzte, was man als Eltern möchte. Wie ist denn das Verhältnis Ihrer Schwiegermutter jetzt zu den Kindern, auch zu denen von Marek und Ihnen?
Da kann ich es nur wiederholen. Ich habe die beste Schwiegermutter und der Marek und ich, wir sagen ja mittlerweile beide, wir haben dieselbe Schwiegermutter, weil sie für uns beide, also sie ist für uns beide da und sie macht keine Unterschiede bei den Kindern. Mhm. Also die Willow freut sich immer und schreit, die Oma kommt und die Oma freut sich, wenn die Willow auf sie zustürmt und sagt auch immer, meine kleine Maus. Und die Zwillinge, die kleinen Zwillinge, die sind jetzt immer 1 Jahr alt geworden, auch die sind für die Oma ihre Zwillinge.
Mhm. Also das hört sich alles total schön an, muss ich sagen, dass sie sich da so gefunden haben und die Schwiegermutter auch Teil ist. Ich glaube, das tut Ihnen ja allen gut. Sie hatten ja auch beschrieben, dass das Verhältnis zu ihrer Tochter besser geworden war und sie mit ihrer Behinderung besser umgehen konnten, als dann die Zwillinge da waren. Ihre Tochter lebt aber mittlerweile nicht mehr bei ihnen. Mussten Sie sich eingestehen, dass Sie da doch mit der Pflege auch überfordert waren?
Das war noch bevor die drei gemeinsamen Kinder überhaupt unterwegs waren. Das war einfach dann nach, es war 2018 noch im Sommer, da hatte ich dann auch einfach so einen kleinen Ausfall, nenne ich es mal. Ich kam mit Verdacht auf Schlaganfall selber ins Krankenhaus. Man hat dann aber festgestellt, das ist unter anderem ein Erschöpfungssyndrom. Und es ist einfach so, dass unsere behinderte Tochter bis dahin nie ein Krankenhaus von innen gesehen hat. Und sie war einfach sehr eng mit Jochen. Und sie kann das nicht äußern. Und es wird auch vermutet, sie hat durch den Verlust von ihrem Papa ein Trauma. Und dadurch auch diese, ja, sie macht einfach Rückschritte. Sie hat Rückschläge, was das ganze Medizinische betrifft. Sie hat auf einmal eine Magensonde gebraucht. Mittlerweile sind wir auch bei einer Dünndarmsonde, weil sie aufgehört hat, so zu essen, dass es kalorienmäßig reicht. Sie hat Ausfälle entwickelt, dass sie alle paar Tage blutig erbricht. Sie war ganz oft stationär in den verschiedensten Kliniken auf Epilepsie untersucht. Und sie ist so eine kleine Wundertüte, weil die Epilepsie hat sie zu 50%, aber 50% sprechen auch dagegen. Und das zieht sich irgendwie so durch ihre Diagnostik. Und dann war einfach für mich klar, okay, so wie ich das gerade betreibe, ich werde mir nämlich gerecht, ich werde den vier Geschwistern nicht gerecht, aber ich werde auch ihr selber nicht gerecht. Ich kann das gar nicht stemmen, dass ich jedem so gerecht wird, wie er es braucht und wie er es verdient. Und ja, der Auslöser, der Anfang war, wo ich im Krankenhaus war und dann wurde das auch zum ersten Mal zu mir gesagt, ich brauche eine andere Lösung, das funktioniert so auf Dauer nicht. Damals wollte ich es natürlich nicht hören, habe aber angefangen, mich damit zu beschäftigen, was gibt's für Lösungen und habe mich dann nach sehr vielen schlaflosen Nächten dazu durchgerungen, es zu versuchen, sie in eine Einrichtung zu geben. Habe für mich selber immer die Option aufgelassen, wenn ich merke, das tut ihr nicht gut, dann brauche ich eine andere Lösung. Aber für sie, für ihre Geschwister und auch für mich war es die richtige Entscheidung, weil ja, man hat kein eigenes Leben mit einem behinderten Kind, weil es körperlich und geistig schwerstbehindert ist. Man lebt nach den Zeiten von einer Dünndarmsonde, die muss auch nachts gewechselt werden zu dem Zeitpunkt damals, wo sie bei mir noch zu Hause war. Das heißt, alle 3 Stunden aufstehen, morgens mit den Schulkindern wieder aufstehen. Man kann mit den Fußballjungs nicht mehr mit zum Fußballspiel, weil das die behinderte Tochter einfach nicht verpackt vom Stress. Und da kam so viel dazu und ich habe dann auch mit Hilfe von therapeutischer Begleitung, die ich in Anspruch genommen habe, dann auch den Weg gefunden, okay, es kann nicht sein, dass mein Leben jetzt nur noch von irgendwelchen Sonden abhängig ist. Und ich war viel im Krankenhaus auch mit ihr, dass dann auch mal einer meiner Söhne zu mir gesagt hat, Mama, was willst du überhaupt? Du bist doch eh nie da.
Gab es da von außen, also bei Marek war das ja auch der Fall, dass man gesagt hat, ach, wie kann das sein, so, ne, so schnell? Gab es da auch wieder Stimmen oder unterschwellig so das Gefühl, wie kann man nur das Kind ins Heim geben?
Also ich denke, das ist ja auch Teil der Menschen, dass man immer eine Meinung hat. Und die einen äußern das einen direkt, andere machen es auch manchmal leider nicht direkt. Ich habe die persönlich mit mir gesprochen haben, die haben auch nach meinen Beweggründen gefragt, die haben sich das auch erklären lassen und die wohl gefragt haben, die haben aber Naila auch erlebt im Alltag und die waren auch viele, wo gesagt haben, du hättest auf Dauer nicht geschafft. Kritische Stimmen kamen 1, 2 direkt zu mir, da habe ich dann aber auch gesagt, kommt gern mal 2, 3 Tage in unser Leben und erlebt's mal mit. Es ist ja nicht nur so, dass ich eine Trauer habe, ich muss ja auch die Trauer der 4 abfangen und dann kann ich nicht jedem gerecht werden. Und der, wo das miterlebt hat, der hat auch ein gewisses Verständnis dafür entwickeln können.
Ich frage mich auch so, Sie haben ja auch dieses schlechte Gewissen jeweils kurz in ihnen gehabt, ne? Also, ja, dass sie schon gedacht haben, ah, kann ich das jetzt machen? Kann ich Marek sehen? Und sie haben auch gesagt, ich wollte erst nichts davon hören, meine Tochter dorthin zu geben. Ist dann bei Ihnen, wie gehen Sie mit diesem schlechten Gewissen um, wenn's auftaucht? Ist das dann so eine Form von Lebenswillen oder dass Sie sich sagen, ja, aber es muss ja weitergehen, mit dem Sie dann diesem schlechten Gewissen begegnen oder wie würden Sie das beschreiben?
Oh, das ist eine gute Frage. Das schlechte Gewissen kommt immer wieder hoch, ja, natürlich. Und ich glaube, das ist auch richtig so, weil sie ist mein Kind. Und wer gibt freiwillig und gerne ohne schlechtes Gewissen sein Kind außer Haus, wo ich zu mir sage, okay, du darfst auch dieses schlechte Gewissen haben, aber sei realistisch. Und ja. Ich lebe auch einfach gern und ich möchte auch, dass meine gesunden Kinder in ein selbstständiges, gutes Leben kommen. Und das, da kann ich alles dafür tun, aber nicht, wenn ich meine behinderte Tochter im Alltag immer hier habe.
Wie ist es denn jetzt mit Marek? Sie haben ja immer noch 7 Kinder zu Hause. Haben, ja. Sie genug, haben Sie genug Zeit für sich als Paar auch?
Phasenweise, also in der letzten Zeit ist es tatsächlich ein bisschen schwieriger, seit die kleinsten Zwillinge jetzt auch so mobil werden und viel fordern. Aber wir versuchen schon unsere Zeiten, so wie es wir eben in Familienalltag integrieren können. Und die sind dann natürlich meistens dann abends, wenn dann die Kleinsten im Bett sind, die Großen in den Zimmern sind und einfach auch nichts mehr von Mama und Papa wissen wollen. Dann ist es so, dass wir uns tatsächlich dann auch wie so verabreden für den Abend. Also wir haben angefangen, unseren Alltag auch umzustellen, mehr in der Achtsamkeit und Wertschätzung anzukommen. Und man muss nicht jeden Abend vor dem Fernseher sitzen, weil es man sitzt zwar beieinander, jeder guckt geradeaus, aber man hat eigentlich nichts voneinander. Und so haben wir dann angefangen, uns zu einem Spieleabend zu verabreden, zum Beispiel. Genau.
Und welche Rolle spielt die Erinnerung an Jochen in Ihrem Leben, in der Familie, aber auch für Sie selbst?
Welche Rolle spielt er? Also wir unterhalten uns schon viel über ihn. Gerade die Zwillinge, die fragen öfters, die sind jetzt 8 Jahre alt, die waren damals 19 Monate, eigene Erinnerungen haben die nicht. Und dann gibt's gewisse Tage, wo dann vor allem für meinen zweiten Sohn sehr wichtig sind, wie der Geburtstag oder der Todestag. Da möchte er dann auch seinen Folienballon und den in die Luft fliegen lassen. Ja, oder einfach auch mal, dass ich ihn drücke und wir hören die Lieblingsmusik mal 1-2 Lieder von seinem Papa. Solche Dinge. Und ich erkenne ihn oft in den Jungs. Und das teile ich auch den Jungs mit, was sie von ihrem Papa haben. Ja. So, und was hat er mir dagelassen? Also ich war früher immer die Person, wo das Glas halb leer ist. Und Jochen hat mir tatsächlich zurückgelassen, das Glas ist halb voll. Und auch schneller was positiv zu sehen. Natürlich habe ich meine Phasen, wo ich es anstrengend finde, wo ich Situationen erlebe, auch mit meiner behinderten Tochter, wenn sie wieder im Krankenhaus ist, wo eigentlich in dem Moment alles nur negativ ist. Aber auch da versuche ich das dann von seiner Sparte aus zu sehen. Hey, okay, sieh es mal so, du hast jetzt hier mal einen halben Tag Auszeit. Du kannst Zeit mit ihr verbringen, wenn jetzt auch im Krankenhaus. Aber ihr habt jetzt gerade mal einfach Zeit zu zweit. Also den Blick einfach zu verändern und mehr, alles wird gut, hat er immer gesagt. Und das hat er mir dagelassen. Und das versuche ich auch seinen Kindern mitzugeben.
Das wollte ich gerade fragen. Wollen Sie ihn auch mitgeben? Ja, dass sie spüren, ein Leben kann auch weitergehen nach solchen Schicksalsschlägen?
Das ist mir ganz wichtig, meinen Kindern das mitzugeben. Sie haben mit das Schlimmste schon erlebt in ihrem jungen Alter, was man erleben kann. Aber mir ist wichtig, dass sie trotzdem den Lebenswillen und die Freude am Leben haben. Und man darf auch wieder glücklich sein, auch wenn jemand so Wichtiges gegangen ist. Und es ist wichtig. Und ich erzähle ihnen auch immer, dass ihr Papa das auch nicht gewollt hätte, dass sie das Leben jetzt nur noch mies finden.
Und wenn Sie es nochmal für sich sagen, nach all dem, was Sie erlebt haben, was ist Ihnen heute wichtig im Leben?
Nie aufzugeben. Nie aufzugeben und egal, was einem passiert, man kann es immer von verschiedenen Richtungen sehen und man hat immer die Wahl und die Chance, das Beste draus zu machen.
Vielen Dank, Frau Beck, und alles Gute und unbekannterweise auch ganz herzliche Grüße an Ihren Mann und Ihre Familie.
richtig sehr gerne aus. Und vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, mit Ihnen zu sprechen.
Danke, Frau Beck. Und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Wenn Sie diesen Podcast mögen, dann können Sie ihn auch gerne Ihren Freundinnen und Freunden empfehlen. Wir würden uns auf jeden Fall sehr darüber freuen. Und wenn Sie Lust auf noch mehr Podcasts haben, dann empfehle ich Ihnen Das Wissen. Der SWR-Podcast bringt täglich eine halbe Stunde gründlich recherchierte Hintergründe über die unterschiedlichsten Themen zu Ihnen. Warum unterstützt Russlands Bevölkerung Putin? Wie lebten Diebinnen im 18. Jahrhundert? Und was steckt hinter dem neuen Medikament gegen Alzheimer? Das Wissen spricht mit Menschen, die sich auskennen, reist an die wichtigsten Schauplätze und sammelt so Erkenntnisse, um sich den drängendsten Fragen von heute, gestern und in der Zukunft zu stellen. Das Wissen zu hören, täglich in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Bis bald, hier in Ihrem Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.